Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, dass ich wieder da sein darf an so einem wunderschönen und auch wichtigen Morgen. Es wurde ja gerade schon gesagt, seit einem Jahr bin ich nun Pfarrer im Referat für religionspädagogische Handlungsfelder in Kirche und Gesellschaft. Früher nannte man das Schulreferat, aber das Tolle an diesem Titel ist, dass ja Pädagogik, das sozusagen das Kümmern darum, dass wir den Glauben weitertragen, dass das nicht einfach nur Schulpflicht ist, sondern dass in der ganzen Gesellschaft überall, an aller Stelle Menschen ihren Glauben weitergeben. Und deswegen finde ich das so mit diesem Gesellschaftsanspruch ganz gut. Das hat mein Vorgänger diesen Titel eingeführt, ich habe den übernommen. Ich selbst empfinde mich immer noch nach all den 25 Jahren jetzt, die wir in Herringhausen sind, meine Frau und ich, als guter Herringhauser Landpastor, da hängt auch immer noch mein Herz. Und dementsprechend ist es so, ich war ja 10 Jahre lang auch Dozent für Theologie an der Hochschule und in meinen Vorlesungen habe ich eben dann die Studenten versucht weiterzubringen, habe aber in meinem Schulunterricht immer gemerkt, den Schülerinnen und Schülern kannst du keine Vorlesung halten. Das heißt, man muss mit dem Glauben ins Gespräch kommen. Und vielleicht ist das so ein bisschen mein Markenzeichen, dass ich es immer versucht habe, Glaube auch für Jugendliche so fassbar zu machen, dass man ins Gespräch drüber kommen kann. Das sind so ein paar Worte jetzt zu mir. Vielleicht noch eine Sache. Im Februar war der Allianzgottesdienst. Da habe ich dann noch gesagt, Mensch, das letzte Mal war ich im Schwarzenthaler da, jetzt bin ich ökumenisch in Weiß da. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das nächste Mal komme, dann will ich das freikirchliche Feeling haben. Und dann komme ich im Anzug. Und irgendeiner hat gesagt, da wette ich aber drauf. Gut. Die Trinität, sie steht heute im Zentrum. Jesus Christus, ich bitte dich, öffne unser Wort und unsere Gedanken für deine große Verkündigung. Öffne dein Wort für uns und unser Herz für dein Wort. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, so beginnen wir Lutheraner unseren Gottesdienst. Noch bevor irgendetwas Wichtiges, Frommes oder Bedenkenswertes gesagt wird, bezeugen wir damit, dass der dreieinige Gott immer und überall das erste Wort hat, so wie es seit der Schöpfung immer schon gewesen ist. Seit einiger Zeit wird diese sogenannte trinitarische Formel, die Dreieinigkeitsformel, auch in der Freikirche verwendet. Harald Pinek und ich hatten da mal drüber gesprochen. Das finde ich gut. Ich finde, es symbolisiert God first, Gott zuerst. Und schon vor längerer Zeit habe ich quasi als wissenschaftlicher Theologe zugesagt und bin gebeten worden, das Mysterium der Dreieinigkeit Gottes hier zu beleuchten. Das ist so, diese Trinität, das ist wahrscheinlich das komplizierteste, der komplizierteste Denkzusammenhang des christlichen Glaubens. Denn ich bin fest überzeugt, der Mensch kann Gott nicht erklären. Wir sind als bekennende Christen ja gewohnt, ein inniges und persönliches Verhältnis zu Gott zu haben. So preisen wir Gott den Vater und Schöpfer. Wir loben Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Und wir leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, der uns allezeit ein Tröster und Begleiter ist. Heute Morgen gewinnt die Fragestellung ein besonderes Gewicht, denn im Zentrum dieses Gottesdienstes steht ja nicht die Predigt. Das ist für mich überaus beeindruckend. Für mich steht im Zentrum dieses Gottesdienstes die Taufzeugnisse. Und in der Tat ist der Taufbefehl bei Matthäus die einzige Stelle im Neuen Testament, in der die trinitarische Formel Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist in der uns bekannten Weise vorkommt. Es gibt noch so 2, 3 andere Stellen, die auch trinitarisch sind, aber Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist Matthäus alleine. Darum lese ich noch einmal Matthäus 28. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie geschickt hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret, machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So schreibt es Luther in Matthäus 28, 16 bis 20. Gott in seinen vielfältigen Aspekten, das ist uns als praktizierende Christen vertraut. Aber wie das alles zusammengeht, wie wir den einen Gott in seiner Vielfältigkeit erkennen, loben und bekennen können, das fordert uns heraus. Vor allem, wenn wir darüber, wie Paulus uns nahelegt, Rechenschaft ablegen sollen. Ich freue mich darauf, liebe Schwestern und Brüder, heute auf eine spannende Reise ins Christentum zu gehen. Denn wir können, wenn überhaupt, die Trinität nur erfassen, wenn wir schauen, wie sich dieser Gedanke in der Geschichte der Kirche entwickelt hat. Oder wir würden sagen, wie er sich in der Geschichte der Kirche offenbart hat. Einfacher formuliert: Wir können die Trinität nur verstehen und erklären, wenn wir verstehen, warum dieser Glaube entstanden ist. Und hier kommt schon meine erste These. Wir können die Trinität nur verstehen, wenn wir sie als eine Folge der Auseinandersetzung um die Göttlichkeit Jesu verstehen. Das heißt, erkenne Jesus Christus, deinen Herrn und Gott, und dann ist es auch mit der Trinität nicht mehr so schwer. Die meisten von uns, und wir haben das auch in den Taufzeugnissen gehört, haben ein von der Kindheit und Jugend her geprägtes Jesusbild. Dieses Bild, das ist häufig im besten Sinne unreflektiert. In einem ganz wichtigen und frühen Teil unseres Lebens glauben wir, dass alles genau so geschehen ist, wie es in den Erzählungen der Heiligen Schrift steht. Wir glauben an eine einzige große Evangeliengeschichte. Und wenn wir später erkennen, dass es 4 Evangelien gibt, die sich aus gutem Grund auch schon mal widersprechen können, werden wir in unserem kindlichen Glauben verunsichert. Und je nachdem, in welchen christlichen Bezügen wir weiterleben, verunsichert uns diese Erkenntnis. Manche empfinden das sogar als Bedrohung ihres Glaubens. Dabei ist uns klar, dass die Bibel nicht vom Himmel gefallen ist, sondern unter der Obhut des Heiligen Geistes in der Geschichte entstanden ist. Wenn wir also die Frage Dietrich Bonhoeffers beantworten wollen, wer ist Christus für uns heute? Hat Bonhoeffer mal gefragt, in einer sehr, sehr schwierigen Zeit im Nationalsozialismus, wo alles den Bach runterging und Jesus nicht mehr an erster Stelle stand, auch bei vielen Christen nicht. Fragt Bonhoeffer, wer ist Christus für uns heute? Dann müssen wir die Frage in den Blick nehmen, wer war Christus für die, die uns im Glauben vorangegangen sind? Und das will ich heute in einem etwas größeren Stil machen. Und dazu werfen wir zunächst einen Blick ins Alte Testament. Christus, das ist griechisch, oder Messias, das gleiche Wort auf Hebräisch, und bedeutet wörtlich der mit Salböl übergossene, also der Gesalbte. Im Alten Testament wurden Könige, Priester und Propheten gesalbt. Warum? Weil sie damit religiös, ganz besonders wichtig, religiös im Amt bestätigt wurden. Anhand des Idealbildes von König David, und auch das war heute natürlich im Taufzeugnis wieder da, dieser David und Goliath, eine ganz, ganz wichtige Person. Anhand dieses Idealbildes von König David gewinnt der Messias-Titel zunehmend die Bedeutung von Retter bzw. Heiland. König David damals wurde ja auch als Messias, als Gesalbter bezeichnet, und zu keiner Zeit hat es so viel Heil und Volk und Frieden in Israel gegeben wie zu Davids Zeiten. Deswegen wird er als Friedenskönig bezeichnet. In der Apokalyptik, das ist eine Zeit 200 vor Christus, eine Zeit, die dem Neuen Testament schon ganz nahe ist, da erwartete man die Wiederkunft des Messias in Gestalt eines wiedergeborenen Davids oder eines Salomo, dem Sohn Davids. Oder von Elias, der mit seinem Chariot, dem Wagen Gottes, den unterdrückten Menschen zu Hilfe eilt. Das Neue Testament erkennt in Jesus diesen Christus, diesen Messias, diesen Retter, aber muss dieses Wort mit Bedeutung füllen. Was bedeutet das eigentlich, Retter? Das ist auch mal so eine Aufgabe für diese Woche. Was bedeutet für mich eigentlich, dass Jesus mein Retter ist? Wovon errettet er mich? Das mussten die frühen Christen klären. Die Suche der ersten Christen zeigt sich in den vielen verschiedenen sogenannten Hoheitstiteln im Neuen Testament, mit denen sich die ersten Christen vorsichtig an die Göttlichkeit Christi herantasteten. Jesus wird als Messias und als Christus bezeichnet, das hatten wir schon. Bartimäus ruft: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, Sohn Davids. Jesus selbst redet von sich immer als der Menschensohn. Diesen Titel kannten die Menschen damals aus den apokalyptischen Schriften. Der Menschensohn, das war eine göttliche Engelsgestalt, die den Willen Gottes auf Erden umsetzt. Stimmt ja auch für Jesus. Ganz prominent wird er mit der Gottesanrede Herr, Kyrios, angeredet. Aber auch aus dem Jesaja-Buch der bekannte Gottesknecht. Er wird als Erlöser, Retter und Heiland angerufen. Die frühen Christen tasten sich da heran. Aber jetzt wird's ernst. Wir nähern uns dem biblischen Trinitätsgedanken, denn im Johannesevangelium spricht Jesus: Ich und der Vater sind eins. Johannes 10,30. Ich und der Vater sind eins. Jesus und der Vater, ein Gott. Wenn Gott der Vater ist, dann wird Jesus fortan als der Sohn verehrt. Und nicht nur das, der Sohn wird jetzt, dem Sohn wird jetzt von Johannes seine Aufgabe zugewiesen. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Für diese Klärung, liebe Brüder und Schwestern, die für uns so selbstverständlich ist, brauchte die frühe Christenheit über ein Jahrhundert Zeit. Es dauerte lange, bis man sich flächendeckend klar darüber war, wer Christus denn für die frühe Christenheit sei. Das zweite Jahrhundert nach Christus hatte ganz andere Probleme. Die Theologen nennen es das Jahrhundert des Geistes. In den jungen Gemeinden ging es um die Unterscheidung von dem einen Geist und den vielen Geistern. Nicht mehr die Texte der Heiligen Schrift sollten über Gott und Jesus Auskunft geben, sondern die geisterfüllten Prediger und Propheten. Zum Problem wurde diese Entwicklung, und sie wurde zum Problem, als die einen behaupteten, alleine den Geist zu haben und die seligmachende Botschaft, und als sie den anderen Heil und Geist absprachen. Denn wer glaubt, den Geist zu haben, hat natürlich immer recht. Diese Geistversessenheit, ja geradezu Geistbesessenheit der frühen Christen, führte die junge Kirche erst einmal in eine Krise. Nicht alle miteinander, sondern jeder gegen jeden war an der Tagesordnung. In einer Bewegung, die man unter den Kirchengeschichtlern die christliche Gnosis nannte, wurde jetzt nämlich alles Gute dem Geist zugeschrieben, aber alles Materielle, Körperliche und damit auch die ganze Schöpfung wurde als Grund allen Böses angesehen. Die Geisttheologen folgerten: Wenn alle Materie böse ist, kann der gute Gott sie auch nicht erschaffen haben. Also fand man schnell eine Lösung. Alles Geistliche, die Seele und die Erkenntnis sind vom guten Gott erschaffen. Die böse Welt und damit alle Materie sind vom Teufel. Eine schräge Theologie, aber weit verbreitet, weil man mit ihr das Leid der Welt erklären konnte. Böse ist halt die Welt sowieso. Der gnostische Theologe Marcion schließt die Bewegung ab. Er bindet den Sack zu. Wenn Materie böse ist, sagt er, kann Jesus auch keinen echten Körper gehabt haben. Er hatte nur einen Scheinleib und hat darum auch nicht gelitten, weil ein Gott nicht leiden kann. Gott kann viel, aber nicht leiden, sagten die Menschen damals. Liebe Gemeinde, an dieser Stelle, glücklicherweise, zieht die Kirche die Notbremse. Um diesem Unfug flächendeckend entgegenzukommen, erfindet sie die drei Bs. Berühmt: Bibel, Bischof, Bekenntnis. Nicht ein freischwebender Geist, auf den die charismatischen Prediger pochen, entscheidet über die christliche Wahrheit, sondern die Bibel. Und darum stellte man erst jetzt die einzelnen Bibelbücher des Neuen Testaments zusammen. Die uns bekannten 27 Schriften werden verbindlich als Neues Testament bezeichnet. Und die alte Kirche glaubt selbstbewusst, die Auswahl ist vom Heiligen Geist gegeben. Gegen die vielen falschen Geister der Unruhepropheten. Ihr merkt schon, das ist ja eine historische Erzählung in der alten Kirche. Aber es kommt immer wieder auf den Vater, auf den Sohn und den Heiligen Geist zurück. In allen Facetten. So ist die alte Kirche, die ersten Christen, unsere Vorgänger im Glauben, so sind sie an die Sache herangegangen. Darum gibt es nun auch einen Bischof, das ist uns als Evangelische etwas fremd, sag ich mal, aber man muss wissen, Bischof ist griechisch und heißt so viel wie Aufseher oder Aufpasser. Das heißt nicht Kirchenchef. Ja, es gibt ein Amt, das darauf achtet, dass die Bibel eingehalten wird. Und insofern haben wir alle in unseren Kirchen auch Menschen, Bischöfe sozusagen. Luther hat gesagt, jeder von uns ist unser eigener Bischof, weil wir achten alle selbst darauf, wie wir mit Jesus die Schrift aufnehmen können. Es gibt ein Amt, das nun darauf achtet, dass die Bibel eingehalten wird. Das braucht ein gutes Bibelwissen und ich glaube, das ist auch die Geburtsstunde der religiösen Ausbildung. Es ist die Geburtsstunde, dass es ja Kindergottesdiensthelfer geben muss, die ausgebildet sind, dass sie den Kindergottesdienstkindern auch das Richtige sagen. Und es muss Jugendmitarbeiter geben, die weitergebildet werden, damit sie in der Jugendarbeit mit den Jugendlichen das Richtige machen können. Es muss vielleicht auch Pfarrer im Referat für pädagogische Handlungsfelder geben, ja, der Religionslehrerinnen und Lehrer mit weiterbildet. Ganz früh ein Gedanke, wir Christen, wir geben unseren Glauben weiter und wir müssen auch den richtigen Glauben weitergeben. Schließlich beginnt man, die wichtigsten Glaubenssätze des Christentums in einem Bekenntnis zusammenzufassen. Für uns 1900 Jahre später ist das eigentlich kaum vorstellbar. Aber die frühe Kirche, die ersten Christen, die waren sich der Göttlichkeit Jesu, also ob Jesus wirklich göttlich ist, gar nicht sicher. War Gottes Sohn ein besonderer Mensch, wie Mose und die Propheten, oder ein Halbgott oder Gott? Diese Frage musste geklärt werden. Das klingt so ein bisschen theoretisch, aber wenn wir sagen, Jesus Christus, Gottes Sohn, ist göttlich, dann müsste man sagen, Christian Rasch, ich bin auch Gottes Kind. Ihr seid Gottes Söhne und Töchter, das heißt, ihr seid auch göttlich. Oder habt den göttlichen Funken in euch. Oder die göttliche Gnade. Schwieriges Problem. Diese Fragen mussten die ersten Christen erstmal klären für sich. Denn auch das ist für uns völlig unverständlich. Wenn ich heute in die Fußgängerzone gehe und predige, Jesus Christus ist Gott auf Erden gewesen, dann gucken die mich an und einige sagen, komisch. Wenn ich mich vor 1900 Jahren in die Fußgängerzone des Römischen Reichs gestellt habe und gesagt habe, da ist ein Gott auf Erden, dann sagten die Römer, das ist ja klar, hier laufen ja ständig irgendwelche Götter und Halbgötter herum aus unserer Mythologie. Also für die war das gar nicht fremd, was für uns jetzt eine ganz fremde Sache ist. Das heißt, Pontius Pilatus, der hat Jesus nicht verurteilt, weil er behauptet hat, Gott zu sein, sondern weil er ihn als Aufrührer gefürchtet hat. In den Bekenntnissen sichern die ersten Christen wichtige Glaubenssätze gegen diese ganzen wilden Vorstellungen. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Wenn es heißt, Gott ist Schöpfer von Himmel und Erde, das haben wir gerade im Glaubensbekenntnis bekannt, dann hält das Christentum fest, dieser Satz hat, der ist nicht so dahingesagt, der hat eine Bedeutung. Dann hält das Christentum fest, es gibt einen Gott und nicht zwei. Einer, der den Geist und der die Materie geschaffen hat. Gott ist einer. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Gott ist eins und Geist und Materie sind seins. Wenn das Bekenntnis aussagt, Jesus ist von der Jungfrau Maria geboren, immer ein schwieriges Ding, dann will er uns kein kurioses biologisches Wunder vorstellen, sondern festhalten, dass Jesus wahrer Mensch ist, geboren von einer echten Menschenfrau und keinen Scheinleib hat, wie die Gnosis behauptet. Das Gleiche gilt für die Betonung der menschlichen Erfahrungen Jesu. Gelitten, gestorben und begraben. Darum auch die körperliche Auferstehung am dritten Tage und nicht einfach nur eine Auferstehung der Seele, des Geistes, weg aus der Materie. Nachdem das dritte Jahrhundert nach Christus, wir kommen so langsam in die Zeit hinein, nachdem das dritte Jahrhundert von schwersten Christenverfolgungen geprägt war, setzt sich der aufrechte Glaube im vierten Jahrhundert durch. Im Jahr 311 erlaubt Kaiser Galerius den Christen die freie Religionsausübung im ganzen Römischen Reich. Und unter Kaiser Konstantin entwickelt sich das Christentum langsam zur Staatsreligion. Auf dem Konzil von Nicäa im Jahr 325 fasst die immer noch junge Kirche, wenn man das von heute aus betrachtet, die abschließenden Beschlüsse zur Trinität. Man stritt nämlich schon lange um die Göttlichkeit Christi und wie diese sich zur Göttlichkeit des Vaters verhält. Es gab damals tatsächlich eine ganz große Strömung unter den Christen, die darauf beharrte, dass Jesus nur ein besonders göttlich begabter Mensch wäre. Jetzt könnte man natürlich sagen, vielleicht ist das ja auch egal, aber die Konsequenz, die führt uns alle zu einem ganz modernen Problem. Wäre Jesus nur ein Prophet oder ein besonders frommer, gottbegabter Mensch, würde das bedeuten, dass jeder Mensch, wenn er nur fromm genug ist, sich selbst erlösen kann. Und dazu kann man mit Paulus und auch mit Luther sagen, das sei ferne. Ich mache noch ein kleines theologisches Experiment heute Morgen mit Ihnen. Der mittelalterliche Theologe Anselm von Canterbury hat es einmal so zusammengefasst. Der Mensch muss Sühne für seine Sünden Gott gegenüber leisten. Das ist klar, der Mensch ist Sünder, allzumal. Er besitzt aber nichts, was er als Wiedergutmachung geben könnte, was Gott nicht sowieso gehört. Denn selbst unser wertvollster Besitz, unser Leben gehört ja Gott. Das ist erstmal eine tiefe Erkenntnis für einen Christen. Wir haben nichts, was wir Gott geben könnten, was ihm nicht sowieso schon gehört. Das heißt, wir können keine Wiedergutmachung leisten. Also kann nur Gott selbst diese Sühne leisten. Und weil eben nur Gott das Geforderte besitzt, der Mensch es aber machen muss, muss ein Gottmensch diese Sühne leisten. Trinität. Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Die Trinitätslehre war geboren. Denn im Zusammenhang der Göttlichkeit Jesu klärt die alte Kirche auch die Göttlichkeit des Heiligen Geistes. Ich hatte es anfangs angesprochen, das zweite Jahrhundert war das Jahrhundert des freischwebenden Geistes. Mit dem Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel im Jahr 380 kommt die Kirche zu einem Abschluss in der Trinität. Denn wenn Christus sagt, nehmt hin den Heiligen Geist, dann zeigt er uns die volle göttliche Wesenheit. Jesus, der über den Geist verfügt. Nehmt hin den Heiligen Geist. Der Geist geht vom Vater und vom Sohn aus. Und das heißt, dass alles, was wir im Geiste Jesu tun, das tun wir im Geiste des Heiligen Geistes. Der Mystiker Meister Eckhart hat es so formuliert. Das ist mein Schlusswort. Gott der Vater, das ist Gott über uns, der die Geschicke der Welt lenkt. Gott der Sohn, das ist Gott neben uns, der mit uns auf dem Lebensweg ist. Gott der Heilige Geist ist Gott in uns, der in uns atmet und wirkt. Möge dieser Gott allezeit bei euch sein. Amen.